Vielen herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung, dass wir hier sein dürfen, auch für die schöne Musik, für den Lobpreis. Heilsame Beziehungen, das ist das Thema, zu dem der Roger und ich heute sprechen möchten. Die sind auch uns persönlich ein Herzensanliegen. Durch Beziehungen kann ich heil werden, habe ich gemerkt. Und ich kann auch dazu beitragen, dass andere durch Beziehungen mit mir heil werden. Aber das liegt ja nicht automatisch auf der Hand, dass man Beziehungen als heilsam empfindet. Beziehungen können auch sehr anstrengend sein. Sie sind manchmal heraus oder sogar überfordernd. Sie kosten etwas, sie kosten Zeit, sie kosten Geld, sie kosten Geduld.
Was Beziehungen heilsam macht, das fasst die Bibel in einem kurzen Satz zusammen. Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Das macht Beziehungen heilsam, wenn Gottes Liebe in unseren Herzen sich auswirkt auf unsere Beziehungen. Aber wie geht das ganz praktisch, wenn ich mich in unserer Lebensgemeinschaft fast jeden Tag über irgendjemanden nerv, also irgendjemand hat die Küche nicht aufgeräumt, dann sieht sie jemanden so aus, oder jemand anderes hat den Wäschekorb irgendwo zumindest in Gang gestellt und er steigt aber lieber fünfmal drüber, statt ihn einfach abends in die Wäschküche zu tun. Oder wieder jemand hat die Hundehäufchen im Garten nicht aufgenommen und so weiter.
Oder unsere Enkelin hat sich entschlossen, dass sie ihren und damit auch meinen Mittagsschlaf mal ausfallen lässt. Und wenn dann abends mein Liebster noch das letzte Stück Schokoladenkuchen aufgegessen hat, mit dem eigentlich ich mich belohnen wollte, dann ist so der Moment gekommen, wo ich am liebsten in meinen Privatjet steigen würde, den ich natürlich leider nicht habe, und einfach abdüsen würde auf eine schöne, vor allem einsame Insel, so ganz allein mit mir, Tasse Kaffee, Liegestuhl und Blick in die Freiheit. Aber auf Dauer wäre das gar nicht schön, wie wir schon vom Urs gehört haben. Man fühlt sich auf Dauer einsam, wenn man alleine ist. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, weil Gott, der uns erschaffen hat, ein Beziehungsgott ist. Er lebt ja schon seit Ewigkeiten in dieser Beziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und obwohl wir Menschen uns in vielerlei Hinsicht von Gott unterscheiden, sind wir ihm in dem sehr ähnlich. Wir sind seine Ebenbilder und wir sind für Liebe und für Beziehungen geschaffen. Und lieben, das können wir ja nur, wenn wir jemanden zum Lieben haben, also wenn wir in Beziehungen leben. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Gott in der ganzen Schöpfungsgeschichte nur ein einziges Mal sagt, dass etwas nicht gut ist. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott will, dass wir in vertrauten Beziehungen miteinander leben.
Am Anfang von unserer Ehe hatte ich mich noch nicht so als beziehungsorientiert bezeichnet. Danette hingegen, wie ich schon gesagt habe, ist sehr beziehungsorientiert. Das hat mich fasziniert, das habe ich gemerkt. Ich brauchte jemanden, der mich ergänzt. Ich bin ursprünglich Ingenieur von Beruf. Ich habe mich mehr für Technik und Projekt interessiert. Vor 20, 30 Jahren hatte ich noch gesagt, ja, ich könnte auch allein auf einer Alp leben. Und jetzt lebe ich mit vielen Leuten zusammen in einer Lebensgemeinschaft. Also Leben teilen, Beziehungen sind mein Alltag. Und ich habe einen Beruf, wo um Beziehungen geht. Ich arbeite bei Family Life. Also was ist da passiert in all diesen Jahren, dass plötzlich Beziehungen so ein zentrales Thema in meinem Leben geworden sind? Und ich denke, es liegt daran, dass einiges heil geworden ist. Sicher heil, weil unsere Ehe heilsam war für uns, weil eben das, all die Fähigkeiten und Gaben von der Annette auf mich abgefärbt haben. Was würdest du sagen, inwiefern ist unsere Ehe für dich heilsam gewesen?
Ich könnte da, glaube ich, ganz vieles aufzählen, aber so zwei Punkte, die ich herausgreifen möchte, sind: Unsere Ehe hat mich heil gemacht in der Überzeugung, egal wie ich drauf bin, ich bin für dich liebenswert. Ich bin für dich wertvoll. Du zeigst mir das auch immer wieder, du sagst mir das auch immer wieder. Es gibt so viele Zeiten, in denen habe ich Mühe mit mir selber. Da möchte ich etwas verändern und das klappt nicht. Oder es geht nicht schnell genug. Oder ich bin zum Beispiel müde und würde gerne noch etwas leisten. Du kannst das ja dann so gut und ich kann das nicht. Aber ich merke, auch wenn ich mich selber nicht leiden kann an dem Punkt, wo ich gerade stehe, du magst mich immer noch gern. Ich bin wertvoll. Und der andere Punkt, das ist so mein Sicherheitsgefühl. Ich bin in meiner Kindheit manchmal so emotional und auch körperlich unter die Räder gekommen. Für mich war die Welt nicht so ein sicherer Ort. Und dadurch, dass du so stark bist, so ausgeglichen, so stabil, so mein Fels in der Brandung, sage ich manchmal, also auch wenn ich mich übernommen habe, die Kartoffeln aus dem Feuer holst, das gibt mir ganz viel Sicherheit. Also in deiner Gegenwart oder durch die Ehe ist das heil geworden in mir, merke ich, dass ich mich sicher fühle.
Liebevolle Beziehungen sind heilsam. Und das merkt man nicht zuletzt daran, was passiert, wenn die Beziehungen nicht da sind. Also eben, wie es zum Beispiel der Urs gesagt hat, wenn man sich einsam fühlt. Ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen vom Professor Dr. Manfred Spitzer. Das Buch hat den Titel «Einsamkeit, die unerkannte Krankheit». Schmerzhaft, ansteckend, tödlich. Und er beschreibt das in seinem Buch, dass Einsamkeit wirklich körperliche Symptome hervorruft. Schwere Krankheiten, die Lebenserwartung von einem Menschen sinkt, wenn er einsam ist. Einsamkeit ist auch ansteckend. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. In der Gemeinschaft, im Zusammensein mit Menschen, die sich einsam fühlen, fühlt man sich dann auch irgendwie einsam, weil wie kein Kontakt zustande kommt. Und Einsamkeit ist eben auch schmerzhaft. Und wenn man so in einer Zeit lebt wie der heutigen, mit Corona, mit Social Distancing, eben mit Homeoffice, mit Quarantäne, dann merkt man, was das mit uns macht. Also psychische Krankheiten nehmen zu. Psychiater haben lange Wartelisten, weil so viele Sachen einfach nicht gestillt sind in der Seele von Menschen. Und umso wichtiger ist, dass wir dem etwas entgegensetzen, dass wir heilsame Beziehungen anstreben.
Einsamkeit, die kann jeden von uns treffen. Man fühlt sich nicht automatisch dadurch, dass man seinen Lieblingsmensch gefunden hat, in der Ehe nicht einsam. Man kann in der Ehe einsam sein, in seiner Familie, in seiner Kirchgemeinde, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Wir fühlen uns einsam, wenn wir einen lieben Mitmenschen verloren haben, zum Beispiel durch Tod oder durch Ortswechsel oder auch durch Streit. Wir fühlen uns einsam, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht verstanden werden oder dass wir nicht dazugehören, auch wenn viele Menschen vielleicht im gleichen Raum sind. Beziehungen sind also keinesfalls automatisch heilsam. Im Gegenteil, wer Schlagzeilen liest in der Zeitung über Ehe, über Familie, über Beziehungen, der könnte zu dem Schluss kommen, dass da im Kern unserer Gesellschaft ganz viel krank ist.
Es scheint zwar so, als wären wir mit ganz vielen Menschen verbunden. Eben über das World Wide Web können wir ja praktisch mit jedem Mensch in Beziehung treten auf dieser Erde. Aber auch wenn man auf Facebook ein paar hundert Freunde hat, wer ist denn wirklich für einen da, wenn man jemanden wirklich braucht? Wir können so viele Interaktionen haben über Social Media, aber fühlen wir uns denn wirklich in einer engen, tiefen Beziehung? Es scheint so, dass unsere Kultur beziehungsfindlich ist. Also vor allem, wenn man das jetzt misst, daran, was ist eine gute, tiefe Freundschaft, was solche Beziehungen, die werden immer rarer. In der Stadt Zürich sind 44% leben in Singlehaushalt. Fast die Hälfte leben in der Stadt Zürich allein. Es gibt weltweit Tausende von Studien, die das untersuchen, was macht Einsamkeit und was kann man dagegen tun. Und man hat so zusammengefasst 4 Ansätze probiert, was kann helfen gegen Einsamkeit. Und ich zähle die 4 einmal auf Und ihr dürft nachher raten, welche von denen am wirksamsten ist. Das Erste ist, wenn man Kontaktmöglichkeiten schafft. Also es ist probiert worden, Menschen in Gruppen zu integrieren, Singletreffs, Gruppenreisen und so weiter. Das Zweite, man hat probiert, soziale Unterstützung zu geben. Also einsame Menschen besucht, ihnen Hilfe angeboten und so weiter. Der dritte Punkt ist, man hat soziale Fähigkeiten trainiert mit sich einsam fühlenden Menschen. Also wie kann man besser kommunizieren und so weiter. Und das vierte ist die kognitive Verhaltenstherapie. Da geht es darum, dass man lernt, anders über sich und andere zu denken und dadurch in ein anderes Verhalten hineinkommt. Jetzt, was meint ihr, welches ist die wirksamste Methode, die man wissenschaftlich herausgefunden hat? Es sind alle wichtig. Würde jemand sagen, nein, es ist eindeutig, das ist es. Das Eins, okay. Also, Kontaktmöglichkeiten schaffen. Gut, ich tue jetzt das Geheimnis lüften. Ich fange die Reihenfolge von hinten an. Was gar nichts bringt, ist Kontaktmöglichkeiten schaffen. Weil, wer das Gefühl von Einsamkeit tief in sich hat, der fühlt sich auch einsam in der Gruppe. Der kann hier im Gottesdienst sitzen, nebendran links und rechts jetzt Menschen und er fühlt sich einsam. Das ist tragisch. Das Zweite, soziale Fähigkeiten trainieren, bringt nur ganz wenig. Wenn jemand weiss, wie er gut kommunizieren kann, heisst das noch lange nicht, dass er das auch erfolgreich anwendet. Was schon recht hilfreich ist, ist soziale Angebote, also sich um Menschen kümmern. Und das ist eine gute Botschaft für die Kirche, für die Gemeinde, weil ich denke, das macht ihr. Also, Menschen unterstützen, für Menschen da sein, das hilft. Ein soziales Engagement. Aber mit Abstand am meisten Wirkung hat die kognitive Verhaltenstherapie. Und das muss man jetzt nicht unbedingt einfach nur psychologisch verstehen. Das ist ein zutiefst biblisches Prinzip. Es heisst in der Bibel einfach anders. Das Wort in der Bibel im Griechischen heisst Metanoeo. Auf Deutsch denk um, oder in der Luther-Übersetzung heisst es ganz simpel, tue Buße. Wir müssen lernen, anders über Gott, über uns selber und über einen Mitmensch nachdenken, damit wir uns anders verhalten ihm gegenüber. Und es ist ja klar, wenn wir von jemandem denken, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist böse, der ist unangenehm, der ist nicht sympathisch. Wenn wir über Menschen richten, sie verurteilen, dann ist ja klar, dass wir keine guten Beziehungen zu ihnen haben können. Da geht es wirklich darum, umzudenken. Und der Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird.
Wenn ich also mal wieder in diese dreckige, unaufgeräumte Küche komme, dann kann ich mich entweder über meine Mitbewohner ärgern, was ja auch eine ganz normale Reaktion ist, oder ich kann mir dann überlegen, welche positiven Gedanken ich dem entgegensetzen kann. Ich kann wählen, wie ich weiterdenke. Ich kann versuchen, zum Beispiel mich in den anderen hineinzuversetzen. Hat er vielleicht im Moment so viel Stress, dass er das einfach nicht geschafft hat? Oder hat sie Kummer? Haben wir häufig bei den jungen Leuten Liebeskummer. Und dann nimmt man nichts anderes mehr wahr und lässt die Küche so zurück. Oder kriegt derjenige das einfach nicht auf die Reihe, weil er so ein ausgeprägtes ADHS hat zum Beispiel und die Sachen gar nicht sieht, obwohl er es gerne sehen würde. Und ganz interessant, warum ärgere ich mich eigentlich darüber? Oft ist nämlich nicht die Unordnung oder die Unfreundlichkeit oder Ähnliches das eigentliche Problem, sondern das, was ich daraus schließe, was ich darüber denke. Ich denke dann nämlich zum Beispiel, ha, typisch, ich bin dem anderen egal. Ich werde immer ausgenutzt oder solche Gedanken. Und es ist meine Verantwortung, wie ich mit solchen Gedanken umgehe. Ich kann dem anderen bewusst vergeben und ich kann meinen Ärger wieder loslassen. Aber wie schaffe ich das, wenn ich selber auch gerade müde oder gestresst in diese Küche komme oder frustriert bin? In der Bibel heißt es, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Ich darf mich also zuerst mal von Gott lieben lassen. Ich bin ihm nicht egal. Und ich bin geliebt. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, dann füllt das meinen inneren Tank und dann kann ich auch wieder Liebe weitergeben. Und auf diese Weise wachsen heilsame Beziehungen, weil ich den anderen nicht immer wieder für seine Fehler anklage, sondern ihn weiterhin liebe. Zuerst brauche ich also diese heilsame Beziehung zu Gott. Er ist der, der meinen Mangel stillt. Mangel, das muss ja nicht in erster Linie materiell sein. Es gibt viele Dinge, wo ich in meinem Alltag Mangel empfinden kann. Zum Beispiel in meiner Identität. Wenn beispielsweise ein Arbeitskollege mich permanent nicht grüßt oder mein Chef immer wieder meine Arbeit kritisiert, egal was ich da abliefere, dann macht das etwas mit meiner Identität. Wer bin ich? Bin ich gut genug oder nicht? Ein anderer Punkt, wo ich oft Mangel empfinden kann, ist die Frage, welchen Sinn hat das eigentlich alles, was ich mache? Hat das irgendeine Bedeutung? Hinterlasse ich irgendwo Spuren in meinem Leben? Oder eine dritte Art von Mangel kann der Mangel an Weisheit sein, der Mangel an Erkenntnis. Was soll ich jetzt in diesem Gespräch antworten oder wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Das sind so Mangelerfahrungen und diesen Mangel hat Gott versprochen, dass er den ausfüllen will. Wenn ich ihn darum bitte und ihm vertraue, dann kommt er wirklich mit seinem Zuspruch, mit seinem Trost, mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit und ich spüre das dann so richtig hier im Bauch, wie sich das entspannt, wie das warm wird, wie wieder so Friede und Zuversicht in mein Leben kommt. Ich fühle mich dann von Gott geliebt. Bei mir ganz praktisch geschieht das oft morgens in Zeiten der Stille, wenn ich raus in den Wald gehe und Gott mein Leid klage oder meine Fragen stelle. Oder wenn ich mit einem Tee und meiner Bibel und Kuscheldecke auf meinen Sessel gehe und da bete. Da kann ich mit Gott alles besprechen, was mich beschäftigt. Mir persönlich hilft es auch, Gedanken im Tagebuchschreiben zu verarbeiten. Schon während des Schreibens fallen mir dann manchmal Dinge ein. Und wenn ich so in einen Tag hineingehe, dann ist die unaufgeräumte Küche für mich auch kein stimmungsmäßiger Weltuntergang mehr.
Wir haben über Einsamkeit geredet und festgestellt, dass Gottes Liebe in uns etwas hervorbringen kann, um Einsamkeit zu überwinden und in heilsame Beziehungen einzusteigen. Aber vielleicht fühlen wir uns ja gar nicht einsam. Wir sind voll im Leben drin, voll in Beziehungen, in Familie und vielleicht auch in der Familie im Stress, weil wir so viele Beziehungen haben, vielleicht auch gute Beziehungen. Aber dort, wo Menschen noch zusammen sind, in der Ehe, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde, dort öffnet man sich füreinander, aber dort macht man sich auch verletzlich und Konflikte sind unvermeidlich. Also müssen wir uns auch Gedanken machen, wie bewältigen wir Konflikte, damit Beziehungen heilsam werden. Danette und ich haben selten grosse Streit, aber vor 2 Jahren haben wir so unseren persönlichen Ehe-Lockdown gehabt. Und das hat nichts mit Corona zu tun gehabt, sondern das hat etwas zu tun gehabt mit unserer ganz persönlichen, individuellen Weiterentwicklung, wo wir drin gewesen sind.
Rückblickend muss ich sagen, dass dieser Streit eine längere Vorgeschichte hatte. Ich war schon seit Monaten müde, auch von der Situation, von Vorkommnissen in der Lebensgemeinschaft. Ich war frustriert. Ich hatte aber nicht den Mut, Konsequenzen zu ziehen. Und eigentlich habe ich gemerkt, ich möchte meine Lebensumstände innerlich und äußerlich so richtig ausmisten. Und weil ich auch manchmal so ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit habe, nach Leichtigkeit und dann bin ich in so vielen auch schönen, aber auch schwierigen Beziehungen festgebunden, dann kann ich das nicht so ausleben. Und da dachte ich mir, ja, wenn ich mich schon sonst nicht freischwimmen kann oder aufräumen kann, dann will ich wenigstens auf der sichtbaren Ebene mal gründlich Zeug wegschmeißen. das kann ich nicht so gut. Wenn ich Sachen wegtun soll, die für mich einen emotionalen Wert haben, dann fühle ich mich extrem unter Stress. Und das ist immer ein guter Nährboden für Krach. Ich saß da also so auf dem Fußboden in unserem Schlafzimmer und habe gedacht, wo fange ich an? Ich misste mal meine Schachtel aus mit Briefkarten. Ich schreibe sehr gerne Leuten Briefe und kleine Ermutigungen. Das führt leider dazu, dass ich mir bei allen möglichen Gelegenheiten im Ausverkauf, in der Brocki, in den Ferien neue, schöne Karten kaufe. Und diese Schachtel war riesig, also ungelogen mindestens 250 Karten drin. Das war definitiv zu viel, zum Teil waren die da schon Jahre. Und ich also Anlauf genommen und gedacht, so, das müsstest du jetzt aus. Und ich habe sicher 20 Minuten da, und habe es am Schluss geschafft, 10 Karten wegzutun. Und ich fühlte mich sowas von unfähig und von überfordert und jammere da so vor mich hin, ich schaffe das einfach nicht. Und Roger, der saß auf dem Sofa neben mir während dieser Aktion, der bemerkte dann ganz locker, dann schmeiß doch einfach die ganze Schachtel weg. Das hat mich unglaublich wütend gemacht. Da sitzt der Mann auf dem Sofa, der kein Sammlergehen hat, der nie Karten schreibt, der sowieso nicht gerne Geschenke macht und der ja weiß, dass ich ausmisten möchte, aber nicht kann und sagt dann ganz lapidar, dann schmeiß doch einfach die ganze Schachtel weg. Und daraufhin hat sich einer der schlimmsten Streits unserer ganzen Ehegeschichte entwickelt. Roger hat dann irgendwann das Zimmer verlassen und ich war so auf 100, dass ich mir gedacht habe, und ich verlasse dich. Das war ganz, eigentlich normalerweise, wenn wir Streit haben, dann gehen wir uns ein bisschen aus dem Weg für eine Stunde vielleicht und dann spricht es einer von uns an und das klären wir immer wieder und das klappt immer. Aber diese räumliche Pause, die hat in dem Fall nicht geholfen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand etwas sagt oder irgendetwas tut und in einem selber macht so Klick, da bricht etwas in einem und man weiß, jetzt ist wirklich was Schlimmes passiert und anstatt dass die Beziehung heilsam ist, zerstört sie etwas in einem. Das war bei mir passiert. Ich konnte das selber am Anfang überhaupt nicht einordnen, denn das, was Roger gesagt hatte, das war ja wirklich eine Kleinigkeit. Also rückblickend betrachtet wirklich eine Kleinigkeit. Er hatte nicht gesagt, ja, du warst schon immer eine Versagerin. Das hast du noch nie hingekriegt. Er hat auch nicht gesagt, was bist du für eine Schlampe im Haushalt? Überall liegen solche Sachen rum, die du nicht ausmistest. Und doch hatte ich das Gefühl, das geht mit dem Mann nicht mehr. Ich will einfach nur noch weg. Ich habe überlegt, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, wo kann ich hin? Und dieser Mann, der so viel Gutes und Heilsames in mein Leben hineingebracht hatte, der war in meiner Seele plötzlich wie mein Feind. Ich kann das gar nicht erklären. Jesus hat dann sehr, sehr schnell zu mir gesprochen, Gott sei Dank. Ich habe so das Gefühl gehabt, er sitzt da und schüttelt den Kopf so ganz lieb und hat mir klargemacht, Scheidung ist keine Option, Trennung ist keine Option, das geht nicht. Wenn ich Jesus ehren will, dann muss ich mein Eheversprechen halten. Und das wollte ich auch. Ich habe gesagt, ja, da bin ich bereit zu. Aber ich konnte und wollte nicht mehr in diese Art Leben zurück, die ich vorher geführt habe. Ich wollte überhaupt nicht mehr zurück irgendwie. Ich fiel in eine Sprachlosigkeit hinein, was ganz untypisch ist für mich. Ich bin jemand, ihr merkt das, ich rede gern. Ich verarbeite auch, indem ich spreche mit Menschen. Und das fiel so über mich, so eine Sprachlosigkeit, die fast 4 Wochen andauerte. Der erste Corona-Lockdown, das fiel zeitlich zusammen, kam mir da sehr entgegen. Da konnte ich mich zurückziehen in meine Höhle so innerlich. Ich aß alleine, ich schlief alleine, ich verbrachte meine Tage alleine. Ich bin viel mit Jesus rausgegangen in die Natur. Und ich war nicht depressiv. Ich weiß, wie es ist, wenn man depressiv ist. Ich wusste einfach, es muss sich etwas Grundlegendes verändern.
In so einem schwierigen Konflikt lohnt es sich, genau anzuschauen. So ein Konflikt hat immer eine Vorgeschichte. Und ich merke aus dem, was Annette gesagt hat, das, was passiert ist, ist ja eigentlich gar nicht wirklich in dieser Situation passiert, sondern das hat zu tun mit Sachen, die viel früher, vielleicht sogar in der Kindheit passiert sind, die getriggert werden und dann aufbrechen. Und so musste auch ich mich reflektieren und überlegen, was ist eigentlich abgelaufen. So die unmittelbare Vorgeschichte war, dass Danette mich gebeten hat, ihr zu helfen beim Ausmisten. Und ich habe gesagt, ja, ich tue gern, ich helfe gern. Ich mache mir Freude, hilfsbereit zu sein. Und sie hat gesagt, okay, das machen wir am Nachmittag. Sie war dann noch weg gewesen. Ich war bei mir im Büro gewesen, daheim. Und sie ist dann heimgekommen. Ich habe das aber nicht gemerkt. Und wir haben ja abgemacht gehabt, dass wir jetzt das anpacken. Und sie ist dann irgendwann wütig zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, warum hilfst du mir nicht? Ich habe gedacht, ja, ich habe nicht gewusst, dass du wieder zurück bist. Ich habe mich natürlich sofort angegriffen gefühlt. Und ich habe mich in dieser Situation auch komplett überfordert gefühlt, weil ich keine Ahnung habe, wie kann ich jetzt Danette beraten, welche Postkarte sie jetzt behalten soll und welche wegwerfen. Also eine Überforderungssituation und ein Gefühl von, ich bin zu Unrecht angeklagt. Und das hat bei mir etwas wachgerufen, das ganz lang zurückliegt. Ich habe die ersten drei Schuljahre als ziemlich schwierig, wenn nicht sogar traumatisierend, erlebt mit einer Lehrerin, die mich ständig überfordert hat. Und jetzt ist das Gefühl wieder da gewesen. Da will irgendjemand etwas von mir und ich bin jetzt schuld und ich kann das Problem nicht lösen. Und meine Reaktion hat dann auch nichts direkt mit Annette zu tun gehabt, sondern es ist eigentlich eine Reaktion, wo eben die 45 Jahre zurückliegt, wo ich so in einer hilflosen Situation war in den ersten drei Schuljahren. Und das ist mal wichtig, das zu durchschauen und auch zu merken, was ist jetzt das für ein Mangel, was hat mir eigentlich da gefehlt. Ich habe gemerkt, mein grösster Fehler in dieser Situation war, dass ich angefangen habe, mich vehement zu rechtfertigen. Ich habe mich zu Unrecht beschuldigt gefühlt, also muss ich jetzt das klarstellen. Und zwar mit Vehemenz. Und ich habe gemerkt, doch stimmt bei mir auch etwas nicht. Warum habe ich das nötig, mich so müssen zu rechtfertigen? Und das hat damit zu tun, wodurch kommt eigentlich meine Gerechtigkeit? Wodurch wird ich gerecht? Und klar, theoretisch weiß ich, dass für mich gilt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und in solchen Moment steht das dann auf dem Prüfstand. Ist das nur eine Theorie, eine Theologie, die ich im Kopf habe, oder habe ich das wirklich verinnerlicht? Und das ist der Prozess, wo ich dann reingehen konnte mit Gott, im Gespräch mit Gott, im Gebet, das nochmal viel tiefer hineinsinken zu lassen, dass, wenn Gott mich gerecht spricht, wenn er mich vergibt, dann habe ich es nicht mehr nötig, mich so vehement zu verteidigen, wenn ich mich zu Unrecht beschuldigt fühle. Und das war eigentlich mein Beitrag zum Konflikt und das war auch meine Aufgabe, mich dort dem Heilungsprozess auszusetzen, den Gott mit mir vorgehabt hat.
Schwerwiegende Verletzungen durch Konflikte in Beziehungen können ja nicht nur in der Partnerschaft auftreten, sondern auch unter guten Freunden, innerhalb der Familie, in der Nachbarschaft, in der Arbeitswelt. Ich denke, besonders nahe gehen uns solche Auseinandersetzungen immer, wenn es mit Menschen sind, die unserem Herzen nah sind. Und auch solche Konflikte kenne ich. Ich erinnere mich an Konflikte mit einer meiner besten Freundinnen, die hat auch eine Zeit lang mit uns in der Lebensgemeinschaft gelebt. Und die ist mir zum Beispiel einmal tagelang aus dem Weg gegangen im Haus. Das ist nicht so einfach, wenn man das Badezimmer und die Küche teilt, sich tagelang aus dem Weg zu gehen. Es war eine wahnsinnige Anspannung. Und dann habe ich sie irgendwann angesprochen und habe sie gefragt, ob wir das nicht klären können. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich hätte ihr das Rückgrat gebrochen. Und mich hat das extrem betroffen gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, mit was. Also das war so eine gute Beziehung gewesen und diese Aussage, ich bin aus allen Wolken gefallen. Kann das jemals wieder heil werden, wenn einem das Herz gebrochen worden ist? Kann man Beziehungen wieder kitten? Gott sei Dank war uns beiden unsere Freundschaft so wichtig, dass immer wieder eine von uns den Anfang gemacht hat und auf die andere zuging. Wir haben mehrere schwerere Konflikte hinter uns. Und manchmal braucht man tatsächlich auch den Abstand, dass man sich für ein paar Tage zurückzieht und zur Ruhe kommen kann, nachdenken, beten kann. Aber dann, dass man auch wieder das Gespräch sucht. Und wir haben immer versucht, dann in Gesprächen einander wirklich zuzuhören. Wir haben gerungen um Verständnis, um Vergebung und um Versöhnung. Und dieses Ringen war heilsam für uns beide. Sie ist ein ganz anderer Mensch als ich und ich habe durch sie, weil ich sie immer tiefer kennengelernt habe, einen noch viel tieferen Zugang zu Jesus gefunden. Und sie, was ich auch lustig finde, hat unterdessen einen Mann geheiratet, der mir in vielem ähnelt. Und das ist ein Typ Mann, für den hat sie sich früher überhaupt nicht interessiert, aber nachdem sie so meine Denkweise kennen und schätzen gelernt hat, hat sie sich so einen Mann ausgesucht. Ist das nicht herrlich? Also nicht, sondern dass es so viel Gutes auslöst, meine ich. Jetzt interessiert euch vielleicht noch zu erfahren, wie ist denn unser Konflikt dann nachher ausgegangen? Was ist passiert, dass Roger und ich jetzt heute wirklich wieder in Liebe miteinander hier vorne stehen und dass wir diese Krise gemeistert haben? Auch wir beiden haben tiefe Heilung erlebt und Wiederherstellung. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, wie genau sind wir eigentlich da wieder rausgekommen aus diesem Konflikt? Was können wir jemandem mitgeben, der vielleicht heute Morgen hier sitzt und eine Herzensbeziehung gar nicht als heilsam, sondern vielleicht sogar als zerstörerisch empfindet, überfordernd? Dafür habe ich mir das Tagebuch aus dieser Zeit vorgenommen und gelesen und wir möchten ein paar Punkte mit euch teilen, die uns geholfen haben. Bitte versteht das nicht als eine vollständige To-Do-Liste. Ist unser Weg gewesen und manche Schritte haben sich auch wiederholt oder überschnitten. Erstens, sich an Jesus festhalten. Der wichtigste Schritt zur Heilung ist, sich an dem festzuhalten, der Heiland ist. In den langen Wochen unseres Konflikts, da hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass Jesus mich allein lässt. Ich habe dem vor über 40 Jahren mein Leben gegeben und dieser Anker hat gehalten. Zweitens, nicht stecken bleiben oder aufgeben. Ich habe viel Zeit in der Stille verbracht und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, lauf einfach weiter. Und das habe ich auch physisch gemacht. Ich bin laufen gegangen, ich bin wandern gegangen, ich war draußen. Äußerliche Bewegung kann helfen, auch innere Schritte zu machen. Und dabei habe ich mich an Verheißungen für mein Leben erinnert und mich entschieden, daran festzuhalten. Zum Beispiel hatte Gott mich ein paar Monate zuvor gefragt in einer Gebetszeit, ob ich bereit sei für ein neues Abenteuer mit ihm. Und das war noch nicht gekommen. Alles hinzuschmeißen hätte geheißen, dass dieses Abenteuer nicht kommt. Und das wollte ich nicht. Ich war gespannt, was das ist. Ich wusste, da kommt noch etwas Tolles, wenn ich nicht aufgebe. Drittens, Gottes Reden ernst nehmen. Was ich als das Reden Gottes wahrnahm, das habe ich aufgeschrieben und immer wieder darüber nachgedacht. Und dabei kam mir immer wieder das Wort entflechten. Rogis und mein Leben war so eng miteinander verwoben, als Ehepaar, in der Lebensgemeinschaft, in unserem Beruf bei Family Life, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Beratungstätigkeit. Das war so eng miteinander verflochten, dass ich realisiert habe, ich in meiner Entwicklung als Individuum, ich bin eigentlich dabei zu verkümmern. Zu enge Beziehungen sind ungesund. Ob zum Partner, zu einem Elternteil, zur besten Freundin oder zu einem Kind, wir müssen Unabhängigkeit leben können. Wir müssen der persönlichen Weiterentwicklung immer wieder auch Priorität geben, um zu dem Menschen zu werden, den Gott sich gedacht hat. Viertens, in einen Vergebungsmodus kommen. Unversöhnlichkeit verunmöglicht Heilung. Vergebung dagegen, das ist heilsam und befreiend. Und es geht bei Vergebung nicht um die Frage, wer hat mehr Schuld oder weniger, wer müsste sich jetzt als Erster entschuldigen und so weiter, hat der andere die Vergebung verdient, sondern ich habe realisiert, ich brauche Vergebung und ich brauche es auch, Vergebung zu gewähren. Sonst kann ich in mir keinen Frieden haben. Das war schwer für mich, wenn ich gemerkt habe, dass Roger so vorsichtige Schritte wieder auf mich zumacht, dass er das Gespräch gesucht hat, dass er Brücken bauen wollte. Ich von mir aus wollte mich ihm nicht wieder annähern. Ich wollte in meiner sicheren Höhle bleiben. Aber ich wusste auch, Gott will, dass ich auf Rogers Bitten eingehe. Vergebung ist eine Entscheidung, die man unter Umständen immer wieder treffen muss, auch weil man ja innerlich lebendig bleiben will. Fünftens, den Konflikt neu bewerten. Konflikte desillusionieren uns ja, und das ist gut. In meinem Tagebuch las ich: Ich habe mir Roger schön gesehen, weil ich ihn lieben wollte und weil ich auch davon profitiert habe. Jetzt habe ich den Eindruck, dass du, Jesus, mich aufforderst. Ich möchte, dass du lernst zu sehen, warum ich ihn liebe. Dahinter habe ich geschrieben, aha, na dann. Sechstens, das Gespräch wieder aufnehmen. Daraufhin haben wir dann längere Zeit nach dem Krach zum ersten Mal richtig miteinander geredet. Und in meinem Tagebuch stand: Was für eine Hölle hat sich da aufgetan, dass ein Ehepaar, das 32 Jahre lang miteinander glücklich war, nicht mehr miteinander reden kann. Die ersten Gespräche mit Roger, die empfand ich als sehr anstrengend. Nicht, weil er anstrengend war oder fordernd, sondern weil ich eben aus meiner Deckung herauskommen musste. Aber Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Siebtens, Entscheidungen treffen. Rückblickend weiß ich, dass ich, wie wir auch schon gesagt haben, mich schon monatelang vor einer Entwicklung zu mehr Eigenverantwortung gedrückt habe. Das war im Gang und ich musste diesen Schritt machen. Der Streit war nur der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die Verzweiflung und die Wut gaben mir dann den Mut, wirklich Entscheidungen zu treffen, die überfällig waren. 3 Wochen nach dem Krach entschied ich mich zum Beispiel, dass ich mit dem Leben in unserer Lebensgemeinschaft aufhöre. Ich zog mich aus Beziehungen zurück, die uns überforderten. Wir haben allen Mitbewohnern in der Zeit damals gekündigt, eine Zeit gegeben, von einem halben Jahr etwas Neues zu finden, und haben neu gestartet. Und achtens, Hilfe beiziehen. Nach 4 Wochen habe ich zum ersten Mal mit jemandem über unseren Konflikt geredet, und zwar mit meiner Seelsorgerin. Ich habe gemerkt, es tut mir gut. Ich habe dann so im Rhythmus von 2 bis 4 Wochen immer wieder Gespräche mit ihr abgemacht, bis ich meine unbewussten Ziele und auch die Ursachen für den Konflikt verstanden hatte. Das wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich mir früher Hilfe geholt hätte. Aber die Hauptsache ist, dass man sich überhaupt Hilfe holt, bevor es zu einem Kurzschluss kommt oder bevor man komplett feststeckt.
Auch ich habe mir Hilfe geholt bei einem befreundeten Ehepaar, der auch in der Ehearbeit tätig ist. Das war sehr hilfreich für mich, den Stolz zu überwinden, dass ich wirklich Hilfe brauche. Und es war auch für Annette wichtig, dass sie gewusst hat, ich habe Unterstützung. Und dann gehört zur Konfliktlösung auch ganz praktische Massnahmen. Annette hat von dieser Entflechtung erzählt, von ihrem Prozess, von der Weiterentwicklung, von der persönlichen Entfaltung. Und das hat ganz konkret bedeutet, dass ich ihr vorgeschlagen habe: Du, bis jetzt habe ich immer das Online-Banking gemacht. Annette schafft nicht so gerne mit Computer und so. Und dann haben wir gesagt: Okay, sie lehrt das auch, ich zeige ihr das, und seither zahlt sie die Rechnungen. Dort sie das Online-Banking verwalten, und das ist super, das ist ein Teil von dieser Weiterentwicklung und von dieser Entflechtung. Und wir haben uns in unserem Haus auch eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen. Vorher haben wir wirklich alles zusammen gehabt, eine Küche, ein Kühlschrank, alles gemeinsam. Und jetzt haben wir eine zweite Küche eingebaut, jetzt haben wir eine Etage für uns, mit einem Zimmer zusätzlich, wo Annette sich zurückziehen kann. Und mit dieser Ausgangslage haben wir jetzt wieder können wogen, Menschen in unser Haus aufzunehmen.
Bewältigte Krisen, und damit kommen wir zum Schluss, bringen uns weiter. Wenn wir mittendrin sind, dann empfinden wir Konflikte nicht als heilsam. Das ist ganz klar. Die können sogar bedrohlich auf uns wirken. Aber wenn wir einen Konflikt bewältigt haben, dann ist das für uns selbst und für den anderen heilsam. Er bringt Veränderungen in Gang. Unsere oft unangenehmen Kanten werden dadurch abgeschliffen. Und Liebe, Achtung und Dankbarkeit steigen wieder, auch Gott gegenüber und dem anderen Menschen gegenüber. Auch hier hilft also ein Umdenken, keine Angst vor Konflikten, sondern Konflikte als Krisen und Konflikte und Krisen als Chance ansehen. Es lohnt sich, um eine Beziehung zu kämpfen, die schon mal heilsam gewesen ist. Eine gute Freundschaft, eine familiäre Beziehung ist es meistens wert, dass wir um sie kämpfen. Und weil Gott selbst will, dass Beziehungen heilsam sind, ist er dabei unser starker Verbündeter, unser Anker in stürmischen Zeiten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich finde das so wunderbar, dass du den Namen Heiland hast. Das bezieht sich auf so vieles, nicht nur auf deine Fähigkeit und Vollmacht, Krankheit zu heilen, sondern du kannst auch so viel innerlich heil machen. Und ich danke dir, das ist für mich immer wieder ein Wunder, mindestens so groß, wie wenn jemand körperlich gesund wird, wenn ich sehe, jemand wird auch seelisch heil. Und ich habe das selber so erleben dürfen in meinem Leben. Und ich bitte dich für die Menschen, die hier sitzen, du kennst jeden Einzelnen von ihnen, du weißt, an was jeder Einzelne jetzt vielleicht gedacht hat, an welchen Menschen, an welche Beziehungen. Ich freue mich für die, wo alles gut läuft, Jesus, aber bei denen, wo Dinge wehtun, wo Sachen verletzt sind, wo man Kontakte abgebrochen hat, die eigentlich doch noch zu einem gehören, da bitte ich dich, dass du neuen Mut machst und dass du heilend da reinkommst mit Vergebungsbereitschaft, mit Versöhnungsbereitschaft, mit der Fähigkeit, die richtigen Worte zu finden. Und dass jeder hier immer wieder in seinem Leben auf so ein Wunder zurückblicken kann, dass du eine Beziehung wieder heil gemacht hast. Amen.
Wir sind weder der Einsamkeit noch Konflikt hoffnungslos ausgeliefert. Mit Gottes Hilfe können wir umdenken, können wir Schritt aufeinander zugehen. Mit seiner Liebe werden wir fähig, heilsame Beziehungen zu pflegen. Und das kann man auch ganz praktisch einüben. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Möglichkeiten zeigen, die wir als Family Life anbieten. Ich habe am Ausgang einen Flyer liegt parat, den ihr mitnehmen könnt. Wir haben Ehevorbereitungsseminar. Wir haben Wochenende zur Ehestärkung. Vielleicht ist ja das etwas für euch als Ehepaar mal an so einem Wochenende teilzunehmen. Und wir haben auch den Kurs Lieben, Scheitern, Leben zur Aufarbeitung von Trennung und Scheidung. Und auch hier geht es letztlich um heilsame Beziehungen. Auch wenn eine Beziehung gescheitert ist, jetzt gerade wenn noch Kinder da sind, ist es ganz wichtig, dass die Rolle als Eltern weiter ausgeführt werden kann. Und darum braucht es auch dort Heilung in der Beziehung, Heilung zum Umfeld. Und der zentrale Punkt in diesem Kurs ist Vergebung. Und einander zu vergeben, das ist das Heilsamste, was wir tun können für unsere Beziehungen.